NDR Info. Themen des Tages.
An diesem Sonntag schauen wir auf den Krieg im Nahen Osten und die Überlegungen, wie der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus gesichert werden könnte. Wir beschäftigen uns mit der Kritik an der EVP-Fraktion im EU-Parlament, die enger mit rechten Parteien zusammengearbeitet haben soll als bisher bekannt. Und wir ziehen eine Bilanz aus deutscher Sicht zu den Paralympics, die heute zu Ende gehen. Ich bin Michael Latz, schönen guten Abend. Der Krieg im Nahen Osten geht in die dritte Woche und ein Ende ist nicht absehbar. Israels Armee hat heute angekündigt, dass die Angriffe auf den Iran noch mindestens 3 Wochen weitergehen werden. Es gäbe noch tausende Ziele im Iran, erklärte ein Armeesprecher. Israel konzentrierte seine Angriffe heute auf den Westen des Landes. Der Iran wiederum griff verschiedene US-Stützpunkte am Golf an, sowie den Großraum Tel Aviv. Während die Kämpfe also weitergehen, hat US-Präsident Trump so etwas wie eine internationale Mission ins Spiel gebracht, um die Blockade der Meerenge von Hormus zu beenden. Seit Kriegsbeginn blockiert der Iran ja den Zugang zum Persischen Golf mit Folgen für die Golfanrainer einerseits und für die Weltwirtschaft andererseits. Trump möchte nun, dass Länder wie China, Frankreich oder Großbritannien dabei helfen, den Schiffsverkehr abzusichern. Darüber habe ich vor der Sendung mit Anna Osius gesprochen, die die Ereignisse aus dem ARD-Studio Kairo beobachtet. Wer hat denn aktuell nach mehr als 2 Wochen Krieg die Kontrolle über diese Meerenge? Ist die Straße von Hormus immer noch fest in der Hand des Iran?
Ja, danach sieht es momentan tatsächlich aus, dass die Straße von Hormus nach wie vor weitestgehend lahmgelegt ist. Die einzigen Schiffe, die offenbar durchkommen, sind eben iranische Öltanker, die das Öl dann Richtung China und andere Staaten transportieren. Die Straße Hormus ist ja auch für den Iran ganz, ganz wichtig. 1,5 Millionen Barrel Rohöl gingen vom iranischer Seite, sonst eben auch durch die Straße von Hormus. Und der Iran hat natürlich nach wie vor ein Interesse für seinen eigenen Bedarf, diese Straße auch offen zu halten. Es gab wohl jetzt Verabredungen, dass indische Schiffe auch durch können. Der Iran hat immer wieder signalisiert, mit Einzelverabredungen sei es möglich, die Straße von Hormus zu nutzen. Aber ganz klar sind natürlich große Reedereien sehr zurückhaltend, betrachten es nach wie vor als großes Risiko. Und es hat ja eben auch bereits Angriffe in der Straße von Hormus gegeben.
Wenn US-Präsident Trump jetzt vorschlägt, diesen Seeweg in einer Art internationalen Mission freizuhalten, wie kommt das im Iran an?
Ja, das sorgt für deutliche Zurückhaltung bzw. klare Warnungen Richtung USA und Israel, dass man entsprechend reagieren werde. Das wurde sehr, sehr deutlich gemacht, dass es eben dann zu einer weiteren Eskalation in diesem Konflikt kommen würde. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Staaten selber, die Trump dort nennt, sehr zurückhaltend reagieren. Das heißt, sowohl aus Südkorea, aus Japan, auch aus Großbritannien hören wir momentan eher vorsichtige Signale. Das klingt nicht nach dem großen Begeisterungssturm, dass alle sagen, Trump ruft und wir schicken sofort unsere Schiffe zum Schutz in die Straße von Hormus. Und ein ganz sensibler Punkt ist natürlich auch diese iranische Insel Kark, von der Trump jetzt angekündigt hat, sie nochmal angreifen zu wollen. Und das ist auch eine ganz, ganz schwierige Situation, weil über diese Insel wird eben ein Großteil der iranischen Ölproduktion abgewickelt, etwa 80-90%. Diese Insel ist also entscheidend für den Iran und der Iran hat klar gedroht, sollte es dort weitere Angriffe geben, dann werde man entsprechend antworten, beispielsweise mit Angriffen auf den größten Hafen der Welt, der in der Nähe von Dubai liegt, Jebel Ali. Dort wurden bereits Leute evakuiert und das sorgt natürlich auch in der Region für große Anspannung.
Gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück zu dem Vorschlag von US-Präsident Trump, die Straße von Hormus mit einer internationalen Mission offen zu halten. Ließe sich denn rein praktisch gedacht so eine Idee überhaupt umsetzen mit den angesprochenen Staaten?
Das, glaube ich, ist doch durchaus schwierig, auch wenn ich jetzt keine Seewegsexpertin bin, aber es ist natürlich das Problem einfach, dass ein Schutz, ein Begleitschutz für Öltanker ja nicht automatisch die Sicherheit der Öltanker bedeutet. Gerade wenn wir über Verminung reden, und das ist ja sehr unklar, ob der Iran die Straße von Hormus bereits vermint hat oder ob es da um Drohungen geht. Aber gerade wenn wir über Minen reden und der Iran kann mit wendigen kleinen Booten in der Meerenge unterwegs sein. Er ist eine Milizenstrategie ein Stück weit gewöhnt. Und eine Verminung hätte natürlich katastrophale Folgen auch für Begleitschiffe. Und es ist viel, viel schwieriger, Minen aufzuspüren und zu entschärfen, als das auf dem Lande ist. Und selbst da ist es ja schon sehr, sehr schwierig. Das heißt, ich bezweifle, dass ein Begleitschutz, ein internationaler Begleitschutz, wirklich diese Straße sichern würde. Immerhin 20% der weltweiten Öltransporte gehen ja durch diese Straße. Das ist wirklich ein Nadelöhr für den internationalen Rohölhandel. Ich bezweifle, dass es dadurch eine größere Sicherheit gibt. Für mich klingt es eher nach einer Art Hilferuf von Trump, dass er eben die internationale Gemeinschaft braucht, weil er alleine nicht in der Lage ist, diese Straße von Hormuz wieder gangbar zu machen.
Schauen wir zum Schluss noch einmal auf die Lage im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Die israelische Armee und die Hezbollah, die stehen sich da gegenüber wieder einmal und wieder erschüttern Krieg und Zerstörung dieses ohnehin schon gebeutelte Land. Was wissen wir über die Lage der Zivilisten dort?
Die Lage im Libanon ist für die Zivilisten wirklich katastrophal. Wir stehen am Rande einer humanitären Katastrophe. Wir hören Meldungen, dass mittlerweile mehr als 800.000 Menschen auf der Flucht vor der Gewalt sind. Es ist ja so, dass die Hisbollah-Miliz Raketen Richtung Nordisrael feuert, aber viel, viel heftiger ist die Antwort aus Israel, wo wirklich auch die Hauptstadt Beirut massiv unter Beschuss steht. Und von diesen 800.000 Menschen, die geflohen sind, haben nur etwa 20% Unterkunft gefunden in den nationalen Unterkünften, den Auffanglagern, meldet das Gesundheitsministerium des Libanon. Das heißt, ein Großteil der Menschen weiß nicht, wo es hin soll, wissen nicht, wo sie sicher Unterschlupf finden sollen. Und es mangelt natürlich extrem an Versorgung in jeder Hinsicht. Und es gibt immer wieder neuen Beschuss.
Einschätzungen von Anna Osius, die den Krieg im Nahen Osten aus dem Studio Kairo beobachtet. Die Auswirkungen dieses Krieges, die spüren viele Menschen hierzulande ja ganz unmittelbar beim Tanken. Am Wochenende sind eine ganze Reihe von Vorschlägen diskutiert worden, wie die Politik denn auf die steigenden Preise reagieren könnte. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Schulze zum Beispiel, der forderte eine Senkung der Mineralölsteuer. Am Nachmittag ist dann bekannt geworden, dass die Bundesregierung mehrere Maßnahmen vorbereitet, um für mehr Transparenz bei der Preisgestaltung der Mineralölfirmen zu sorgen. Über dieses Paket habe ich mit Dietrich Karl Meurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio gesprochen. Wie will die Bundesregierung denn nun eingreifen, um die rasante Preisentwicklung abzubremsen?
Ja, geplant ist ein Kraftstoffpreisanpassungsgesetz, abgekürzt KPANG, geht doch ein bisschen schneller über die Lippen. Das ist ein Gesetz, das vor allem das Kartellrecht verschärfen soll, also die Spielregeln für den Wettbewerb. Das Bundeskartellamt soll damit leichter gegen überhöhte Preise im Kraftstoffmarkt vorgehen können. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium uns auch bestätigt. Ein zentraler Punkt dabei, die Mineralölkonzerne, die müssten künftig stärker begründen, warum sie ihre Preise erhöhen. Und bei auffällig starken Preisanstiegen sollen die Unternehmen eben darlegen, dass diese tatsächlich eben auch durch höhere Kosten, zum Beispiel beim Einkauf, entstanden sind. Und damit will die Bundesregierung verhindern, dass eben große Anbieter ihre Marktmacht ausnutzen.
Also sozusagen eine Nachweispflicht. Wie sieht es denn aber an den Tankstellen aus? Wird sich da auch konkret etwas ändern?
Ja, neben den Kartellregeln plant die Bundesregierung im gleichen Gesetz auch eine neue Preisregel für die Tankstellen. Davon war ja schon in den letzten Tagen die Rede. Die Tankstellen sollen ihre Preise künftig nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen, um 12 Uhr. Preissenkungen bleiben jederzeit möglich. Die Idee ist nicht ganz neu. Sie orientiert sich eben an diesem Modell, das wir aus Österreich kennen, wo eine ähnliche Regel ja schon seit längerem gilt. Das Ziel ist hier mehr Transparenz für die Autofahrer. Wir wissen ja, die Preisentwicklung bei uns an den Zapfsäulen, die ist alles andere als transparent. Oft ändern sich die Preise ja mehrmals am Tag. Mit der neuen Regel sollen also die Preise besser vergleichbar werden. Alles natürlich eine Reaktion auf die eben jetzt stark gestiegenen Preise durch die Krise im Nahen Osten.
Nun sind das ja aber Maßnahmen, die ganz anders funktionieren als zum Beispiel ein Tankrabatt oder ein Spritpreisdeckel, die ja auch von manchen gefordert werden. Können diese Maßnahmen denn dafür sorgen, dass es auch schnell wieder günstiger wird?
Ja, die Hoffnung hat man zumindest. Wie sich die Preise wirklich entwickeln, das ist noch unklar. Die Eckpunkte für dieses Kraftstoffpreisanpassungsgesetz haben eben ein Ziel, mehr Transparenz und stärkere Kontrollen. Es gibt aber auch Experten, die warnen vor möglichen ungewollten Nebenwirkungen, nämlich wenn die Tankstellen den Preis ja nur noch einmal am Tag erhöhen dürfen, dann könnten sie möglicherweise vorsichtshalber auch den Preis etwas höher ansetzen als vielleicht tatsächlich notwendig. Und ob diese Maßnahmen die Preise dann wirklich wirklich senken, das muss sich erst zeigen.
Die Bundesregierung will mit mehreren Maßnahmen auf die steigenden Spritpreise reagieren. Das waren Informationen von Dietrich Karl Meurer. Die Brandmauer nach rechts. Sie bedeutet ja, dass die Parteien der demokratischen Mitte nicht mit Parteien der neuen Rechten zusammenarbeiten sollen. Seit 2018 gibt es in der CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss, der die Kooperation mit der AfD untersagt. Sowohl inhaltlich als auch bei der Suche nach parlamentarischen Mehrheiten. Unumstritten ist diese Brandmauer längst nicht mehr in der Partei. Und auf europäischer Ebene scheint es so, als hätte man es zuletzt mit der Abgrenzung nach rechts nicht mehr ganz so genau genommen. Die deutsche Presseagentur hat am Wochenende berichtet, dass die konservative EVP-Fraktion, zu der auch die Abgeordneten von CDU und CSU gehören, zuletzt bei der Verschärfung der Migrationspolitik offenbar wesentlich enger mit der rechten ESN-Fraktion zusammengearbeitet haben soll, zu der eben auch die AfD gehört. Dazu Katrin Schmidt aus dem Studio Brüssel. Wie sind diese Berichte einzuordnen?
Ja, also erstmal muss man sagen, im Europaparlament sind zuletzt schon mehrfach Entscheidungen gemeinsam mit dem Rechtsaußenlager, mit Rechtsaußenparteien gefallen. Mehrheiten sind da bei gewissen Themen zustande gekommen mit EVP und einigen der drei rechten Fraktionen. Man konnte da immer noch stellenweise sagen, das ist gewissermaßen Zufall oder jede Fraktion kann ja auch so stimmen, wie sie beim Thema steht und dann kommt es eben dazu. Das heißt, was jetzt neu ist, ist, dass diese Recherchen der deutschen Presseagentur wirklich deutlich zeigen, dass es gezielte Absprachen gab. Es gibt die Chatprotokolle zwischen Abgeordneten vom rechten Flügel und Abgeordneten der Europäischen Volkspartei, also wo auch CDU und CSU mit dabei sind, auf Arbeitsebene, so scheint es. Und die Abgeordneten der rechten Parteien bestätigen ja diese Chatverläufe und sagen auch, sie haben da lange mitverhandelt bei diesem Gesetzentwurf zum Thema Migration und haben aus ihrer Sicht da auch Änderungen reinverhandelt, also Verschärfungen. Und das ist natürlich interessant, weil vor allem auch der EVP-Chef Manfred Weber zuletzt immer gesagt hat, es gibt keine solche Zusammenarbeit mit dem rechten Flügel. Es gibt da eine Brandmauer und die scheint ja nun jetzt doch dann Risse zu haben. Ob Manfred Weber aber von dieser Zusammenarbeit selbst wusste, ist nicht bekannt, beziehungsweise die EVP bestätigt auch all das nicht.
Dieser Bericht hat viele Reaktionen ausgelöst. Wie sehen die aus?
Also man muss sagen, viele deutsche Europaabgeordnete reagieren empört. Erik Marquardt zum Beispiel von den Grünen warnt, rechtsextreme Kräfte in demokratische Prozesse einzubinden, könne wirklich langfristig die liberalen Demokratien Europas gefährden. Dann äußert sich zum Beispiel die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die kritisiert auch diese möglichen Absprachen und sagt, solche Doppelstrategien würden das Vertrauen in die demokratische Zusammenarbeit beschädigen. Damit meint sie natürlich auch die Zusammenarbeit der Fraktionen, nämlich Liberale, Sozialdemokraten und Konservative, die ja eigentlich die sogenannte Plattform bilden und sich zumindest committed hatten, zusammenzuarbeiten. Und dazu gehört natürlich auch der Vorsitzende der SPD-Europaabgeordneten René Repasi, der sagt, er sei über die Enthüllung aber im Prinzip nicht überrascht und fordert jetzt eben Aufklärung.
Die EVP-Fraktion im EU-Parlament hat vor einer Entscheidung zur Migrationspolitik offenbar mit der rechten ESN-Fraktion zusammengearbeitet. Katrin Schmidt aus dem Studio Brüssel. Über Jahrzehnte hinweg prägte er die intellektuellen Debatten in Deutschland. Jürgen Habermas galt als der bekannteste deutsche Philosoph der Gegenwart. Gestern ist er im Alter von 96 Jahren in Sternberg bei München gestorben. Mein Kollege Dirk Leukroth hat mit Patrick Seibel über diesen streitbaren Denker gesprochen. Und zunächst ging es um die Frage, warum sich Habermas immer wieder auch in Essays in großen Tageszeitungen an die Öffentlichkeit gewandt hat.
Also das war schon mit dem Anspruch seines wissenschaftlichen Denkens, also als Sozialphilosoph, der seine Ideen praktisch anwenden möchte. Und im Kern kreiste seine Arbeit um die Frage, wie können wir uns verständigen? Und zwar idealerweise in einem herrschaftsfreien Diskurs. Das ist ja einer seiner bekannten Begriffe. Wie ist die Verständigung verschiedener Interessen möglich? Wie lassen sich Konflikte mit Worten und Argumenten lösen? Und auch wenn die Theorie oft an der Praxis scheiterte, auch wenn es Kritik an seinem Sprachmodell gegeben hat, was bleibt? Ist der Anspruch, in einer demokratischen Öffentlichkeit mit Argumenten um die beste Lösung zu ringen.
Machen wir es mal konkret. Nimm uns noch mal mit. Was waren die größten öffentlichen Debatten, die Jürgen Habermas angestoßen hat?
Also die gab es schon seit den 1960er Jahren damals, das kann man sich heute kaum noch so vorstellen. Da ging es sowas von hoch her mit den sogenannten 68ern, also mit der Studentenrevolte. Und Habermas, der hatte damals viel Sympathie dafür, warf den Studierenden dann doch vor, es mit der Kritik auch zu überziehen und erteilte der Gewalt vor allem eine klare Absage. Dann später in den 70ern, Zusammenhang mit der RAF, da warnte er umgekehrt vor einer Hexenjagd auf kritische Linke. Aber am besten ist mir persönlich in Erinnerung geblieben der Historikerstreit im Jahr 1986. Warum? Weil ich den damals auch als Student miterlebt und intensiv verfolgt habe.
Worum ging's da genau?
Also es ging um die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus. In dieser Zeit, da gab es eine Gruppe von Historikern, allen voran Ernst Nolte, und die behaupteten, der Holocaust sei letztlich eine Art Notwehr des Nationalsozialismus gegen die drohende kommunistische Gefahr gewesen. Also es ging hier tatsächlich um Relativierung der NS-Verbrechen und des Holocaust. Und dagegen erhob Jürgen Habermas entschieden Einspruch. Es waren damals heiße Wochen und Monate mit großer Polemik, aber damals hat Habermas den Boden mitbereitet für die Art von Erinnerungskultur, die wir heute haben und die allgemein geteilt wird.
Und an diesem Wochenende, an dem die Todesnachricht von ihm kam, was bleibt von Jürgen Habermas?
Ja, zuerst eine Lücke. Die Demokratie braucht streitbare Intellektuelle, heute vielleicht mehr als je zuvor. In der Öffentlichkeit hören wir trotzdem auf die eine oder andere Art noch seine Stimme, zum Beispiel in Gestalt von Caroline Emke, seine Schülerin, Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, oder die Philosophin Rahel Jägi fällt mir da ein. Und mit seinen Ideen beschäftigen sich ja weiter die Forschenden weltweit. Und es ist auch wichtig, denke ich, sein erstes bekanntes Buch, vielleicht sein berühmtestes, das ist schon ziemlich alt, von 1962, Titel Strukturwandel der Öffentlichkeit. Darin ging es um die Rolle der demokratischen Öffentlichkeit im Zeitalter von Massenmedien und auch der Einflussnahme mächtiger und reicher Akteure. Heute spricht man sogar von einem zweiten Strukturwandel der Öffentlichkeit. So heißt übrigens auch ein Aufsatz von Habermas, den hat er noch mit über 90 geschrieben. Und da, klar, es geht um die Netzöffentlichkeit mit ihrer Hassrede, mit ihrer Demokratiefeindschaft auch als Herausforderung und mit Milliardären, die sich ganz einfach Medien kaufen und so gezielt Einfluss auf die Meinungsbildung nehmen. Oder vielleicht andere Perspektive mit einem US-Präsidenten Donald Trump, der das Modell eines vernünftigen und herrschaftsfreien Diskurses ja ganz einfach ignoriert und es sogar verhöhnt. Ja, und die Antworten auf diese Konfrontationen, die müssen weiterentwickelt werden im Weiterdenken der Ansätze von Jürgen Habermas und seiner Auseinandersetzung mit der Rolle von Sprache, Macht und Verständigung. Das bleibt die Herausforderung der Demokratie im 21. Jahrhundert.
Patrick Seibel würdigte das Wirken von Philosoph Jürgen Habermas, der im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Gut 1,5 Stunden noch, dann gehen die Paralympischen Winterspiele in Italien zu Ende. Anders als bei der Eröffnungsfeier in Verona wollen die deutschen Athletinnen und Athleten an der Abschlusszeremonie in Cortina d'Ampezzo nun aber teilnehmen. Die Eröffnungsfeier hatten sie, wie mehrere andere Länder auch, boykottiert, weil Parasportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus erstmals seit Beginn des Ukraine-Krieges bei diesen Spielen wieder mit Flagge und Hymne vertreten waren. Auf den Heimweg macht sich das deutsche Team dann mit einer eher durchwachsenen Bilanz, wie Thorsten vom Wege zusammenfasst.
Olympische und Paralympische Spiele kann man nicht 1:1 vergleichen, aber dennoch gilt aus sportlicher Sicht, die Währung, die über Erfolg oder Misserfolg entscheidet, das ist die Medaillenwertung. Und deshalb muss man nach diesen Paras konstatieren, die Abwärtsspirale im deutschen Sport drehte sich auch bei diesen Paralympischen Spielen weiter. In Vancouver 2010 belegte man im Gesamtklassement einen stolzen ersten Platz. 16 Jahre später in Mailand und Cortina sammelte man 17 Medaillen ein, was zumindest Marc Möllmann, den Chef der Mission im deutschen Team, zufriedenstellte. Seine Bilanz?
Medaillenmäßig fällt sie positiv aus. Wir haben ja zu Beginn der Spiele immer gesagt, dass wir Top 6 im Gesamtanzahl der Medaillen landen wollen.
Das ist richtig, doch gewinnen konnte nur Alpinstar Annalena Forster. Die 30-Jährige war in Cortina sicherlich das Aushängeschild im deutschen Team, auch wenn selbst bei Forster nicht alle Blütenträume reiften. Stichwort Slalom.
Ich habe Gold in Disziplinen geholt. Da hätte ich den Leuten vor 2-3 Jahren noch einen Vogel gezeigt, wenn mir das jemand erzählt hätte. Deswegen, ich glaube, ich kann einfach nur unheimlich stolz auf meine Entwicklung sein.
Insgesamt gab es aber nur 2-mal Gold. Das spülte das Team in der Medaillenwertung klar nach hinten. Erreicht wurden zudem 6 zweite und 9 dritte Plätze. Aber eben auch, und hier drängt sich der Vergleich zu den Olympischen Spielen nahezu auf, 10-mal Platz 4. Marc Möllmann dazu.
Ja, mit den 4. Plätzen sind wir sehr weit vorne. Leider, da müssen wir dran arbeiten, dass es in 2030 wieder zum Podium Platz führt.
Auch das ist richtig, wenngleich es gibt eben doch die Unterschiede zwischen Olympischen und Paralympischen Spielen. Eine Andrea Rotfuß beispielsweise, die sich nach schwerer Erkrankung zu den Spielen zurückgekämpft hatte, wird auf ihre 4. Ringe anders schauen als beispielsweise Annalena Forster auf Platz 4 im Slalom. Grundsätzlich aber gilt, die Konkurrenz ist breiter geworden, die Bedingungen in Deutschland für den Parasport sicherlich in Summe nur mittelprächtig. Und auch die äußeren Umstände bei diesen Spielen sind dazu angetan, darüber nachzudenken, ob der Termin der ideale ist. Noch einmal Deutschlands Chef de Mission.
Vielleicht ein Vorschieben um ein paar Wochen wäre sinnvoll. Allerdings die Paralympics vorzuverlegen ist auch kritisch für uns, weil wir ja auch von dem Setting im olympischen Bereich profitieren. Und deswegen werden wir mal gucken, welches Konzept in den französischen Alpen dann zum Tragen kommt.
Es gibt international also Handlungsbedarf, aber eben auch aus deutscher Sicht. Denn um weiter mit Erfolgsaussichten bei Paralympischen Spielen antreten zu können, muss sich das Bedingungsgefüge in Deutschland schlicht weiter professionalisieren.
Die Paralympischen Winterspiele gehen also heute Abend zu Ende. Das ist aber natürlich nur eines von vielen, vielen sportlichen Themen an diesem Sonntag. Hendrik Lückhoff fasst die wichtigsten anderen zusammen.
Wir starten mit der Fußball-Bundesliga und da ist die Abstiegsangst bei Werder Bremen wieder größer geworden. Nach zuletzt 2 Siegen gab es für Werder heute wieder einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Die Bremer haben das Kellerduell gegen Mainz verloren mit 0:2. Damit hat Werder weiterhin nur einen Punkt Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Und das sagt Bremens Kapitän Marco Friedl zur Niederlage heute gegen Mainz.
Wir waren im Spiel mit dem Ball zu langsam, zu fahrig, zu ungenau. Und so kommst du nicht ins letzte Drittel. Und deshalb haben wir, jetzt steht man wieder da. Letzte Woche war alles toll von außen natürlich. Jetzt ist es wieder von außen alles scheiße. Aber wir bleiben bei uns. Dass wir nicht jedes Spiel bis zu Ende der Saison gewinnen konnten, ist uns auch klar. Nichtsdestotrotz brauchen wir nächste Woche eine Reaktion von der ganzen Mannschaft.
Jetzt gerade läuft die Partie zwischen Freiburg und Union Berlin. Nach knapp 70 Minuten steht es da noch 0:0. Und in einer guten halben Stunde beginnt dann das 3. Sonntagsspiel der Bundesliga, das Verfolgerduell Stuttgart gegen Leipzig. In der 2. Liga hat sich Hannover 96 im Topspiel in letzter Sekunde ein Unentschieden erkämpft. Bei Spitzenreiter Schalke lag Hannover schon 0:2 zurück, war dann nach einer roten Karte für Schalkes Torjäger Dzeko lange in Überzahl. Und Benedikt Pichler sorgte tief in der Nachspielzeit für den 2:2-Ausgleich für Hannover.
Wenn du 2:0 hinten bist auf Schalke, dann zeigt es schon von viel Mentalität, dass wir da nochmal zurückkommen und den Punkt noch mitnehmen. Und ja, der hält uns heute am Leben. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir uns da nochmal zurückkämpfen. Und ja, natürlich macht es mich auch stolz, dass ich der Mannschaft helfen konnte.
Hannover durch das Unentschieden jetzt 2 Punkte hinter den Aufstiegsrängen. Außerdem gewann Kaiserslautern mit 3:0 gegen Karlsruhe und Dresden entschied das Kellerduell gegen Münster mit 6:0 für sich. In der Formel 1 hat es heute eine Premiere gegeben. Der junge Italiener Kimi Antonelli hat sein erstes Rennen gewonnen. Der Mercedes-Fahrer holte sich den Sieg beim Großen Preis von China. Mit 19 Jahren und 202 Tagen ist er damit der zweitjüngste Rennsieger der Formel 1. Mehr von Achim Scheu.
3 Rennen, 2 Grand Prix und 1 Sprint gab es bisher in diesem Jahr. Mercedes hat alles gewonnen, kommt mit dem neuen Reglement der Kombination aus Elektromotor und Verbrenner bestens klar. Doppelsieg in China für Kimi Antonelli vor George Russell. Auf das Podest raste auch noch Lewis Hamilton im Ferrari als Dritter, der sich mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc am Ende Vierter ein aufregendes, schonungsloses Duell lieferte. Probleme bei McLaren. Beide Autos konnten gar nicht erst starten. Auch Max Verstappen im Red Bull schied aus. Bemerkenswert, insgesamt kamen nur 15 von ursprünglich 22 Autos ins Ziel. Darunter auch Nico Hülkenberg im Audi als 11.
Unterdessen sind 2 Rennen dieser Formel-1-Saison abgesagt worden. Die Grand Prix in Bahrain und Saudi-Arabien, die im April stattfinden sollten, sind wegen des Krieges im Nahen Osten ersatzlos gestrichen worden. Somit wird es diese Saison nur 22 statt 24 Rennen in der Formel 1 geben. In der deutschen Eishockey-Liga stand heute der letzte Hauptrundenspieltag an. Und für die beiden Teams aus dem Norden, Bremerhaven und Wolfsburg, geht's in die Pre-Playoffs. Bremerhaven gewann am letzten Spieltag gegen Absteiger Dresden und beendet die Hauptrunde damit als Siebter, direkt vor Wolfsburg, das sich nach Penaltyschießen in Augsburg durchsetzte. Für Wolfsburg geht's in den Pre-Playoffs jetzt gegen Schwenningen. Bremerhaven will sich im Duell gegen Nürnberg für die Playoffs der besten 8 Teams qualifizieren.
Vielen Dank, Hendrik Lückhoff, mit dem Sport. Und das waren dann auch die Themen des Tages.